Mein herzliches Willkommen zum Podcast Wein und Weltfrieden mit Silvio Nitsche und Lars Fischer. Vor etlichen Monaten war ich bei den Ideen, ob es einen Podcast geben wird und wie er aussehen wird, ein bisschen mit dabei, einige Gedanken dazu zu geben. Ich freue mich riesig, was daraus geworden ist. Glückwunsch euch beiden. Und es geht ja in diesem Podcast um Bordeaux-Weine. Super Idee, weil da kommen einige meiner Lieblingsweine her, sowieso Weltklasse-Weine. Und ich kann allen Zuhörern nur empfehlen und sie einladen, wenn jemand was bestellt, bestellt eine Flasche mehr, ruft hier an auf dem Weingut Karl Friedrich aus bei mir, kommt vorbei und wir probieren den Wein dann zusammen und dann kann ich sagen, ob es ein Traumwein ist, ein guter Einkauf oder ob wir nochmal genauer nachschauen müssen. Macht's gut, tschüss, alles Gute beim Podcast.
Da merkt man immer, wie sehr einen manche Leute, die man so durchs Leben, auch durchs Berufsleben, durchs persönliche Leben oft zugegen hat, wie viel die einem dann doch bewerten, also wie viel sie einem bedeuten. Also wenn man sie gerade zu Beginn seines Podcasts dann hört und ich bin einmal total gerührt. Hallo Lars.
Hallo Silvio, ich bin mitgerührt. Und ja, auch ein bisschen stolz, ehrlich gesagt, ne, dass es jetzt mal so Intros gibt, dass wir angekündigt werden. Das ist jetzt die ganz große. Also ich sehe uns schon auf dem Podcast Oscar und über einen roten Teppich schlendern und all das sehe ich jetzt vor mir, wo wir angekündigt werden.
Würden wir persönlich dann Hand in Hand schlendern oder würden wir mit
Partner? Das können wir gerne machen. Das ist ja, die Zeit ist ja inzwischen reif für all diese Dinge. Wir können auch, wenn dann die Fotografen rufen, guck mal hier, guck mal da, also wir können auch Küsschen geben, ist auch okay.
Ich habe da wirklich eine total interessante Geschichte erleben dürfen. Also es ist ja, glaube ich, es gibt ja so manche Sachen, wo man sagt, die möchte man gerne mal mitmachen. Nun bin ich nicht so Society-affin oder so super erpicht darauf, aber ich habe von einem ganz lieben Bekannten, vom Herrn Geisendörfer, vom Hans Geisendörfer, der damals die Lindenstraße begleitet, initiiert, nach Deutschland gebracht hat, meine Einladung zu einer Filmpremiere, es war damals Schneeland, bekommen in Köln und durfte dann dort erscheinen. Also das war so lustig. Also wir sind ausgestiegen aus dem Auto, mit dem wir dann dort angefahren sind und vor uns die Schlange mit dem roten, also es war ein richtig roter Teppich, es waren auf der einen Seite waren Journalisten, auf der anderen Seite war dieses typische, also diese Leinwand, wo man vor mit den ganzen Werbetragen und so weiter davor herläuft und vor mir lief, keine Ahnung, blabla von der Lindenstraße lang, Blitzgewitter, dralala. Und dann kam ich dann in Begleitung dort und mit einmal hörten ganzen Blitze auf. Und dann signalisierte mir nur einer der Fotografen, bitte weitergehen.
Ja, das ist so roter Teppich. Ist, keine Ahnung. Ist lustig. Also gibt es richtig, also muss man richtig lernen, wie man sich auf dem roten Teppich zu verhalten hat. Da gibt es dann auch, also inzwischen ist das so, früher war das ein bisschen loser organisiert. Inzwischen gibt es, also von jedem, der über den roten Teppich läuft, ob jetzt bekannt oder nicht, oder den Fotografen bekannt oder nicht, dann gibt es vorher so eine Mappe für alle, da sind die Gesichter drauf, Name dazu und Funktion, weil das eben der Fotograf oder der Kameramann eben nicht rufen muss, ey, du da, sondern eben dann wenigstens die Leute irgendwie auch ansprechen kann. Dann hat man richtig auch, rote Teppiche werden organisiert, das heißt, da gibt's, wird genau wann wer kommt, also der Superstargast des Abends darf auf jeden Fall nicht als erster kommen, der eher als letzter, weil dann warten auf den, weil wenn der große Gast am roten Teppich war, neigen auch Fotografen, das sind ja sehr opportunistische Leute, auch dann sofort abzuziehen. Die haben ihr Bild, wofür sie geschickt worden, was weiß ich, keine Ahnung, Richard Gere oder der Dalai Lama oder beide zusammen und noch Barack Obama auf dem roten Teppich, dann, ne? Also müssen dann die Top-Namen so verteilt werden. Du darfst auch nicht zu lange da irgendwie rumstehen. Da gibt es auch wieder so eine Art Aufnahme oder Ablauf Verantwortlichen, der dann dir da irgendwie nach 30 Sekunden drehen und lächeln und Küsschen geben, dann sagt so, jetzt weitergehen. Und auch dann nach den Fotografen, diesen roten Teppichen, sind ja meistens dann so Interviewpunkte. Ja, da steht dann Kamerateam von dem Sender und von dem und so weiter. Und auch da ist dann immer jemand dabei, der aufpasst, dass eben der Reporter nicht zu viele Fragen stellt, nicht die falschen Fragen stellt. Dann auch dass der wie abgesprochen dann den und den Prominenten bekommt. Und ja, und Fotografen können auch sehr böse werden, wenn dann eben sich jemand auf den roten Teppich schleicht und dann zu dir haben sie gesagt, freundlich, bitte weiter. da, wenn du jetzt so in Berlin zu so einer Premiere bist, dann kommt auch Jana schon mal so, ey, verpiss da aber. Also, Fotografen sind eine sehr eigene Spezies, ja, aber auch eine sehr ehrliche.
Okay.
Also insofern, ich würde dann unseren Auftritt auf dem roten Teppich würde ich vorbereiten, planen und dass wir genau wissen, dass wir auch unsere Kleidung aufeinander abstimmen. Ne? Auch nichts Gestreiftes oder Gepunktetes, das ist auch immer nicht gut, ja, für Kameras ganz schlecht. Also all das. Und man muss natürlich, es gibt richtig roter Teppich-Training, ja, so mit Drehen, Gucken, Lächeln hinher. Also ich war mal bei dir dabei, ne, als du einen Preis bekommen hast, das war das Wein-Oscar, war das das? So, der rote Teppich ist nicht so deine ganz große Baustelle, ne?
Zu wenig erprobt. Also wahrscheinlich hättest du mich da noch ein bisschen trainieren müssen oder das Ganze nicht vorbereiten müssen. Also da.
Also beim Fotoshooting, als alle gerufen haben, so jetzt mal hier irgendwas, da hast du auch ein bisschen betreten geguckt.
Da habe ich in die falsche Richtung geguckt.
Ja, auch das.
Aber was soll ich da sagen? Danke, mein Freund.
Ja, das ist trotzdem
du warst ja erfahren oder du hättest ja einfach auch mich da so ein bisschen drauf. Ich hab's ja halt nur auch nicht jede Woche oder.
Ich hab in dem Fall, also in dem Moment, wo das Foto gemacht wurde, habe ich gerade ein Interview geführt, mein Lieber, nicht mit dir, wie du merkst, aber ich habe es nur aus dem Augenwinkel gesehen. Insofern.
Mit wem war das damals? Der hatte auch eine Prämierung bekommen. Weißt du das noch?
Also der ganze Abend wurde. Das war ein Schauspieler.
Ja, und der ist sogar ein guter Schauspieler. Sogar ein, guter, ein sehr ein, bekannter ein, und begehrter und
moderiert wurde das Ganze von der unvergleichlichen, hätte ich mal gesagt, unvergleichlichen Barbara Schöneberger. Womit wir übrigens ist direkt mit der Rubrik Wir empfehlen den Podcast einsteigen können. Der Podcast ist tatsächlich des Hörens wert, also von Barbara Schöneberger mit den Waffeln einer Frau. Ich weiß nicht, sagt dir das was?
Habe ich noch nie, also rein vom namentlichen her, er wurde also mir auch schon
in aller Kürze erzählt, gelegt,
ist aber so, ich habe noch nie gehört.
Barbara Schöneberger trifft an anderen prominenten Menschen und meistens reden sie über sich oder über das, was sie schon mal zusammen erlebt haben. Aber es ist wahnsinnig unterhaltsam. Und Barbara Schöneberger ist ja so die Ellen DeGeneres von Deutschland. Ne? Also da gibt es ja, wie bei dem amerikanischen Vorbild, gibt es ja da auch eine ganze Markenstrategie dahinter. Ja, es gibt ja, Barbara Schöneberger hat eine Zeitung, ein Barbara Radio, also das gibt ja alles bei ihr. Klar, ne, solange so eine Kuh Milch gibt, soll man sie melken, aber das ist schon, und die moderiert eigentlich wirklich alles. Kann sie irgendwie ja auch, ne? Aber
kann sie auch und ist auch, also sie ist, glaube ich, da auch sehr einstudiert. Und das für mich Interessante war, dass während der Moderation hattest du mir damals gesagt, okay, sie bringt die drei Jokes und die hat sie auch gebracht, aber es wirkte so natürlich. Es wirkte so, als hätte sie den so eben aus der Tasche gespielt oder als wäre es ihr gerade erst eingefallen. Also ich glaube, das sind dann solche Moderatoren oder solche Arten von genialen Menschen, die schon morgens beim Kaffee das Ganze moderieren, oder?
Ja, die ist dafür geboren, das muss man, die ist dafür geboren und die macht's auch und das macht sie auch gut. Und ja, die Dinger, ihre Jokes, die sie raushaut, meistens geht's um ältere Damen, die ein bisschen zu dick sind oder einen jüngeren Liebhaber brauchen oder irgendwie nimmt sie ihr Gewicht hops oder erzählt, dass sie eben morgens, wenn sie das Kleid, in dem sie jetzt steckt, da ist sie irgendwie vom Hochbett aus reingesprungen. Das sind so die Dinger, die da immer kommen. Aber ich habe das ja schon sehr oft gehört. Und lache trotzdem immer wieder.
Naja, also es ist die Art, auch wie sie es einbindet, also wie sie die gesamte Inszenierung dann irgendwo gestalten. Ich glaube, sie ist so frei von Kritik. Es gibt ja wenige Moderatoren, die so über den Dingen stehen, weil sie eigentlich niemals beleidigend und niemals andere beleidigend wirkt, sondern immer die Sachen auf sich bezieht und damit eben auch gesellschaftskritische Situationen oder eben auch persönliche kritische Situationen einfach anspricht. Und das ist, glaube ich, das ist eine Kunst. Also sich so außen vor und trotzdem präsent zu halten.
Total. So, jetzt bist du aber dran mit einer Podcast-Empfehlung. Postkasten. Ja, war Postkasten, aber.
Postkasten ist ja irgendwo. Also ein Postkasten. Also ein ja, Postkasten irgendwie. Von Informationen.
So, jetzt komm.
Ich würde einen dabei ansprechen, beziehungsweise einfach so ein bisschen Danke sagen, der das Urgestein des deutschen Wein-Podcasts ist. Und zwar jetzt schon seit fast 10 Jahren. Heutzutage wurde es so ein bisschen umfirmiert, moderiert, umgestaltet und heißt Wein am Sonntag. Moderiert wird das Ganze von Christoph Raffelt und der ursprüngliche Titel war Original Verkorkt, also Original Verkorkt, der Podcast. Und also diese Kontinuität, die dort gelebt wird, in dem auch alle schönen und schlechten Seiten dieser Weinwelt, in dem viele kritische und sehr viel lobende Themen angesprochen wurden, das Unterhaltsame niemals außer Augen gelassen wurde und so viel Wissen, so viel Emotionen vermittelt wurden, wäre meine ganz persönliche Empfehlung, also auch gerne alte Folgen anhören von Original Verkorkt oder jetzt eben Wein am Sonntag. Dieses losgelöst und trotzdem tiefsinnig finde ich persönlich ganz, ganz großartig. Das wäre meine ganz, ganz persönliche Empfehlung.
Okay. Und wenn sich die Frage aufdrängt, wir beide ganz persönlich, über was reden wir heute? Oder was darf ich erfahren? Also ich bin ja nur der Nutznießer deines Wissens.
Das ist eine gute Frage. Ich versuche immer Verbindungen für uns, zu uns beiden zu schaffen.
Brücken zu bauen. Moderationsbrücke. Jetzt wäre der Zeitpunkt, wo wir den Telefonjoker Barbara Schöneberger rausziehen könnten und sie um eine Überleitung bitten könnten. In der Kürze der Zeit werden wir das nicht lösen, aber Silvia, du bist jetzt vollkommen frei. Ich glaube,
die würde es auch können, aber manchmal sind es ja eben auch die Themenwechsel, die ganz großartig sind. Das, was uns eigentlich beide verbindet, ist ja auf der einen Seite Wein, auf der anderen Seite durch dich ins Leben gebracht Autos. Warum reden wir nicht über entweder Autoweine oder irgendwie Weine, die in irgendwelchen Autos konsumiert werden oder irgendwie.
Also der Klassiker wäre jetzt Bordeaux, auch,
was hältst du von Garagenwein?
Anderes Thema. Das hätte man jetzt auch machen können. Garagenweine finde ich ein Thema, das ich immer wieder informiert werden möchte. Und das Schönste oder das erste Mal, wo es mir so richtig präsentiert wurde, war, und darüber haben wir indirekt schon mal gesprochen, bei dem Film, wie heißt denn jetzt
Sideways?
Der? Nee. Mit, wie heißt der Gladiator, Schauspieler?
Ein gutes Jahr.
Russell Crowe.
Russell Crowe.
Genau. Menschenskinder, Wortfindungsstörung.
Ach, also, Schatz, auch, du auch bist hier so das, großartig. Auch,
hier wird nichts gekürzt und geschönt. Ja. Ich stehe dazu. Manchmal ist es mühsam, die richtigen Worte zu finden. Also, und da
ging es doch aber
ja
nicht
auch,
um Garagenweine.
Doch. Ging doch darum, dass sein Onkel oder was auch immer zusammen mit dem Winzer so ein paar ganz fancy Weine gemacht hat und die dann eben als die Garagenweine irgendwie, da habe ich das zum ersten Mal von gehört.
Ich muss mir den Film nochmal anschauen. Ich habe da jetzt in Erinnerung, dass er das Weingut seines Onkels gefahren ist und der Winzer, der dort tätig ist, so einen Holler-Hop-Shop gemacht hat.
Und der hat immer versucht, irgendwie den Wein malig zu machen und sagen, dass das ganz großer Quatsch ist.
Da hat er die alten Flaschen irgendwie gefunden, hat die mal getrunken oder irgendwie so war das doch.
Ja, du musst die nochmal gucken. Film so, da hier, da an der Stelle kommen wir nicht weiter. Aber auf jeden Fall war da das Thema Garagenweine und da habe ich mich zum ersten Mal beschäftigt, übertrieben, aber so ein bisschen drüber nachgelesen. Und jetzt will ich wissen, wo kriege ich den heißen Scheiß her? Wie komme ich daran und was soll das eigentlich?
Na, Garagenweine ist ja mehr oder weniger ein Begriff, der, lass mich überlegen, also ich meine, er kommt aus dem eigentlich ursprünglich Bordeaux oder die ersten Garagenweingüter waren in Bordeaux und wurden so richtig gehypt. Also so alt ist das gar nicht. 80er, 90er, wahrscheinlich 90er Jahre. Und bezog sich immer auf kleine Weingüter. Weingüter, die irgendwann von dem international probierenden Bordeaux-Spezialisten von Parker gehypt wurden und die eben eine Minimalproduktion hatten. Also jetzt ein Weingut wie, keine Ahnung, Gallo oder so, wäre nie als Garagenweingut durchgegangen. Und eins der ersten war entweder Valandreau oder Le Pin in Bordeaux, also rechtes Ufer, Saint-Emilion und Pomerol. Und denen folgten dann viele. Und das Witzige ist, dass dieser Begriff, oder das Interessante ist, dass dieser Begriff gar nicht im Winophilen geprägt wurde, sondern eigentlich aus der Computerbranche stammt. Und
von Steve Jobs. Und wie ist
meine, dass Bill Gates. Von Apple oder Bill Gates oder dass die halt in ihren Garagen ihre Computer zusammengezimmert haben, gebastelt haben und da heraus einen ganz eigenen qualitativen oder philosophischen Ansatz um ihre Produkte hatten und somit im Prinzip die Garagisten der Branche dann irgendwo waren. Also aus klein was ganz Großes zu machen und das dann eben transferiert in die Weinbranche waren die Kleinen, die riesige Qualität nur an der eigenen Idee hatten, immer die Garagenweingüter. Und man kann das es gibt ja auch in Deutschland Garagenweingüter wie, keine Ahnung, die Heike Rux im Württembergischen, die richtig in der Garage dann irgendwelche Fässer stehen hat. Aber rein faktisch ist sowas überhaupt nicht machbar. Also das, wenn du überlegst, wenn du ein Weingut hast, du brauchst eine Presse, du brauchst irgendwelche Gärapparaturen und so weiter, ein kleines Labor mit dabei, es passt alles gar nicht in der Garage, selbst wenn du nur 2-3 Fässer nur erzeugst. Also es wäre dann schon alles sehr knapp. Und manche haben so klein angefangen, aber wenn du ein richtiges Weingut hast, was man bei einem High-End-Weingut ja haben möchte, dann passt das nicht alles in die Garage. Aber es sind kleine Weingüter, ursprünglich fundiert im Bordeaux. Valandreau war einer der absoluten Quereinsteiger, der es geschafft hat, Weine, die erstmal totale Underdogs waren, richtig zu pushen. Und interessant, und bei diesem Weingut eben greifbar, Garagenweingüter müssen nicht immer die absoluten Preisbrecher nach oben sein. Also die müssen keine, wie Le Pin, 4.000 Euro kosten oder 3.500-4.000 Euro kosten, sondern ein Valandreau, das kostet vielleicht 80. 80 lassen 100, 170 in manchen Jahrgängen. Da hängt es natürlich immer so ein bisschen von den Bewertungen ab, aber gibt es teilweise eben auch für in Relation gesehen kleines Geld. Und das ist dann eben so ein Bordeleser Phänomen, gibt es teilweise im Rhonetal auch, teilweise an der Loire. In der neuen Welt, Kalifornien hat sehr, sehr viel Garagenweingüter emporgebracht. Also Scream Eagle war einer derer. Manfred Kranke, wahnsinnig faszinierende Figur. Also es ist so eins meiner Ziele, mal Manfred Kranke zu besuchen. Ich wollte es letztes Jahr, es ging wegen Corona nicht. Habe es mir für dieses Jahr vielleicht nochmal vorgenommen. Mit Seneca, non? Total krasser Typ. Also der hat eine Grundlage an Rebsorten, Syrah, Grenache im roten Bereich und definiert jedes Jahr die Weine neu, also ein ganz neues Etikett, ganz neuen Namen für den Wein und schafft eine eigene Geschichte um jeden Wein, also lebt dieses Minimalistische im ganz Extrem. Also das ist so mein Ziel, den einmal zu besuchen. Dann gibt es im Australischen, es gibt eigentlich überall Garagenweingüter.
Aber also selbst mal die Frage, ist Garage meint das, weil die kreativer sind und weil die klein sind und sich nicht an Konventionen halten und dann quasi dranhängend, die sich dann eben auch nicht beim, ich sag jetzt mal, örtlichen Weinbauverband anmelden? Oder wie muss ich das verstehen?
Garagenweingüter insofern, weil die anders denken. Also letztlich analog zu den Computerspezialisten, die eben in den 70er Jahren die Computerwelt neu definiert und neu geschrieben haben, war es in den 90er Jahren, wo man sagte, das sind Weine, die total aus der Norm rausfallen. Damals wesentlich mehr Tannine hatten, einen intensiveren Barrique-Ausbau, mehr Alkoholgradation, ein moderneres Antlitz. Und sich eben von der Masse abgehoben haben. Parallel dazu verlief ja die Entwicklung der Supertasken im Italienischen, die man auch durchaus als Garagisten oder als Garagenweingüter bezeichnen kann. Diese Supertasken, die eben nicht in die übliche Normung, in die gesetzliche Regelung reinpassten. Und Weine anders produzierten, sei es Sassicaia seinerzeit oder eben Tignanello oder Onlaia, die Rebsorten verwendet haben, die anders sind.
Das heißt, dass sie sich also auch das Problem hatten, dass sie gar nicht so richtig also in die Norm gepasst haben und eben auch Schwierigkeiten hatten mit den ganzen Gratifikationen und sowas oder sich quasi gegen alles gewendet haben und sich und keiner die leiden konnte oder wie?
Also ich glaube, dass das der Grundansatz dabei, weil man ein Weingut als Garagenweingut bezeichnen kann, ist zum einen die Größe. Also es gibt teilweise Weine von sehr großen Produzenten, die die Möglichkeit haben, aufgrund der großen Produktion bestimmte Selektionen herauszulösen und die als Benchmark-Weine oder als Trophäen außen vorzustellen oder als, oh Gott, mir fehlt ein Wort, als besondere Weine oder als besondere Abfüllung herauszustellen. Die würden niemals als Garagenweingüter durchgehen. Also die alte Schule der Garagenweinproduzenten, die haben im dreistelligen Bereich, im Kistenbereich produziert. Und es gibt in San Luis Obispo im Kalifornischen auch eine Convention, eine Messe, wo man verschiedene Garage Wineries miteinander präsentiert hat. Die durften nicht mehr als 1000 Kisten produzieren, also sprich 10.000 Flaschen, roundabout 10.000 Flaschen und darunter. Was auch so ein bisschen den enormen Preis, die kurz, Weine sind darf, in der Regel ein bisschen...
1000 Kisten, also 6 Flaschen sind 6.000, oder?
Nee. Man rechnet im Internationalen immer im 12-Flaschen-Bereich. Also in Deutschland haben die Kisten 6 Flaschen, also wahrscheinlich, weil wir ein bisschen schwächlicher sind, damit wir es tragen können oder irgendwie so oder keine Ahnung. Und international rechnet man immer im 12, also oder veramerikanisiert rechnet man immer im 12-Flaschen-Segment.
Oha,
das wusste ich nicht. Und wenn du da von Cases, von Kisten sprichst, dann ist das automatisiert, sind es immer 12 Flaschen.
Okay.
Daher um die okay. Bitte?
Kurz vorm Thekenwissen, also weil in der Kiste Wein für mich tatsächlich 6 sind und natürlich auch diese klassische Holzkiste, die man kennt. Thekenwissen,
dann habe ich, meine Rubrik schon durch.
Das war schon, da hast du nicht noch einen dazu, also so zum Thema Flaschen. Aber die klassische Holzkiste, da sind doch 6 Flaschen drin.
Oder der klassischen Holzkiste auch sind immer 12 Flaschen. Also das ist ja eigentlich so ein Zeugnis unserer Zeit oder dessen, dass man versucht hat, das so ein bisschen praktikabler oder marktgerechter zu gestalten, dass die ganz alten Holzkisten hatten in der Tat, meine ich, die ganz alten deutschen Holzkisten hatten immer 6 Flaschen, aber die Bordeleser Holzkisten, ich kann mich an keine Bordeaux-Holzkiste erinnern, müssten das recherchieren. Aber selbst aus den 70er, aus den 60er Jahren hatten die Holzkisten 12 Flaschen Inhalt. Und ich meine, erst im modernen, im praktikableren Sinne haben die irgendwie 6 Flaschen Inhalt, später 3 Flaschen, teilweise eine Flasche Inhalt. Also
Petruska. Also ein interessantes Thema. Jeder, der das jetzt hört und eine schlaue Antwort dafür hat, möge sich bitte bei uns melden.
Bitte Bezug nehmen, sehr, sehr gerne.
Bitte und gemeinsam finden wir es raus, wo das Pudelskern begraben liegt. Ja?
Was macht denn der Pudel und sein Kern dabei? Also ist da
das Pudelskern?
Sagt man das so?
Naja, das ist ein bisschen zusammengeramscht. Also das Pudelskern ist Faust, wenn ich es noch recht weiß.
Ja.
Und der das Hund
ist,
begraben.
Das ist die gleiche Art von Thekenwissen, die ich eben gerade hatte, wo du sagst, hier Thekenwissen, wir rufen eine Rubrik aus und ich weiß nichts. Also ich weiß es nicht wirklich.
Man sagt ja, der Hund aber begraben, denn der Hund ist ein Pudel, deshalb, also es war zugegebenermaßen, aber jetzt reden wir mal weiter über die Garagenweine. Ich finde, Thema Thekenwissen.
Für Amerikaner spricht man von 12 Flaschen und Deutschland spricht man von 6 Flaschen, wenn du von der Kiste redest. Thekenwissen
also zurück abgehakt, nach Kalifornien, da gibt es also diese Messe, da nicht mehr als 10.000 Flaschen. Roughly.
Genau. Und bevor du mich unterbrochen hast, wollte ich darauf hinaus, dass man sich ja oft wundert, dass diese Weine relativ teuer sind. Und abgesehen davon, dass sie natürlich oft gehypt werden, dann eben auch der Markt letztlich den Preis regelt. Also wenn irgendjemand schreibt, hey, dieser Wein ist 100 Punkte wert und jeder möchte den gern trinken und es gibt halt nur irgendwie 1.000 oder 10.000 Flaschen davon, multipliziert sich oftmals der Preis oder der Zweit- oder der Drittmarkt, reguliert den Preis oder pusht den eben nach oben. Hat der Winzer selber in der Relation seiner Produktion einen enormen Produktionsaufwand oder enormen Produktionskosten, weil er natürlich, für ihn ist es absolut egal, ob er jetzt 50 oder 100.000 Flaschen abfüllt oder eben 10.000 Flaschen. Er braucht eine Presse oder er braucht eben einen Raum, wo er das Ganze unterstellt. Und die Kosten multiplizieren sich nur minimalst in Form der entsprechenden. Also es gibt da verschiedene Staffelungen, wo man sagt, ab da hat man den mehr Aufwand, ab dann den mehr Aufwand. Punkt ist, dass mit 1.000, 10.000 Flaschen Produktion ich einen unrealistisch hohen Kostenaufwand habe und das natürlich auf die Flaschen umlege. Und daher sind solche Kleinstproduktionen enorm teuer. Und warum sollte man solche Flaschen dann trotzdem probieren oder warum sind diese Weine dann oftmals umso interessanter als größere Produktionen? Es resultiert daher heraus, weil der Winzer sich nochmal anders Mühe geben kann. Wenn ich irgendwie 100 Rebstöcke habe, dann gebe ich jedem Namen und pflege und betreue jeden anders, als wenn ich eben 10.000 Rebstöcke habe. Und somit sind diese Weine oftmals ja, mit einem anderen Tiefgang oder mit einer anderen Komplexität, mit einer anderen Philosophie untermalt und behaftet.
Und wie sehen die, sag ich mal, die klassischen Weingüter, die großen Player, diese kleinen Garagenweine oder Garagenweingüter?
Manchmal mit oder anfänglich mit einem leichten Augenzwinkern und letztlich mit ganz, ganz viel Hochachtung. Weil dort natürlich die einen sind die Professionellen und die anderen sind die Handwerker. Also ich will auch nicht sagen, die einen sind besser, die anderen schwieriger. Ich stell's mir halt total schwierig vor, in einer Garage Winery zu arbeiten, weil du nur gewisse Möglichkeiten hast und einem enormen Erwartungsdruck gerecht werden musst. Und im größeren Bereich brauchst du ja nur den wirtschaftlichen Erwartungen gerecht werden. Also wenn du jetzt so 100.000 Flaschen abfüllst, könntest du von deinem Erstwein oder von dem, der bewertet wird, 10.000 Flaschen abfüllen. Dann habe ich zumindest den Image-Part durchgeschossen und mit dem Rest muss ich gucken, wie ich mit der Kohle hinkomme. Wenn das Jahr schlecht ist, wenn du nur 10.000 Flaschen hast oder 1.000, dann musst du das, wie es ist, abfüllen und ja trotzdem eben überleben. Also ich glaube, den kleinen Weingütern wird von den größeren Weingütern sehr viel Achtung entgegengebracht. Vielleicht experimentieren die manchmal auch ein bisschen mehr. Somit lernen eben die Großen von den Kleinen. Aber sie werden vielleicht auch immer so ein bisschen belächelt.
Aber ja, zum Beispiel so wie diese, sag mal, der Pionier, französische Pionier Lepin. Die könnten jetzt auch sagen, die haben ja, glaube ich, so 2 Hektar, ist das Weingut groß, könnten die nicht auch sagen, so, wir machen größer, wir verdienen jetzt mal richtig Geld?
Ja, witzigerweise ist der Nachbar von Le Pin, Vieux Château Satin, meiner Erinnerung nach, und Le Pin hat damals dieses Weingut ja größer gemacht, also es war ursprünglich 1 Hektar und wurde dann irgendwann 2 Hektar. Ich glaube, es gibt gewisse Größen, die man nicht überschreiten kann, um diese Individualität zu pflegen. Oder vielleicht haben sie auch gemerkt, hey, mehr ist nicht mehr. Also es kann, ich habe da, oder vielleicht gibt es auch keine, also die Besonderheit dieser Weingüter resultiert ja oftmals aus der Kombination eines bestimmten Klimats mit bestimmten Bodentypizitäten und der Möglichkeit eines genau so geführten Ausbaus. Und das kann man nur, glaube ich, mit bestimmten Lagen und mit bestimmten Möglichkeiten letztlich realisieren.
Das sind 2 Hektar, ne? Wenn man in Deutschland 2 Hektar wirtschaftlich bewirtschaften möchte, muss man wie viele Flaschen zu welchem Preis verkaufen? Gibt es da so eine Faustregel?
Das regelt sich. Also es gibt Winzer, sind wir hier in Sachsen, ähnlich aufgestellt, die kleine Produktionen haben, vielleicht teilweise von 10.000, 15.000 Flaschen, überleben mehr recht und schlecht als schlecht, aber haben hier natürlich die Gegebenheit eines relativ hohen Pro-Flaschen-Ertrages, also kriegen dann um die 10 bis 15, 20 Euro pro Flasche, wo man im Rest der Republik von träumt. Man sagt, Und da bin ich wirklich nicht der Wirtschaftsmensch, dass um die 20.000 Flaschen könnte man ohne viel Angestellte einigermaßen über die Runden kommen. Es gibt natürlich auch Weingüter, die an der Mosel sind, die 4 Hektar 25.000, 30.000 Flaschen Produktion haben und auch über die Runden kommen. Also da würde ich jetzt vielleicht nächste Rubrik, ich packe meinen Koffer und einen meiner absolut favorisierten Winzer dabei ins Boot werfen. Einer der Winzer, der Weine, die ich absolut vergöttere und die ich auch sehr bewundere für die Kontinuität, die sie haben und für diese Einzigartigkeit an Wein, diese produzieren, ist Andrea und Christoph Schäfer vom Weingut Willi Schäfer in Krach an der Mosel. Und das sind welche, die produzieren, ich glaube, die hatte ich auch schon mal, aber die produzieren.
Die hattest du schon mal und diese Weine stehen auch, liegen auch bei mir im Schrank. Ja. Großartig.
Also großartig und außergewöhnlich, dann packe ich es halt zweimal in den Koffer.
Einfach einer dazulegen.
Und ja, genau, trinken wir dann nicht sofort, dann verbringen
wir nicht mehr einen Tag auf dieser Insel. Zum Schäfer ist das eine gute Angelegenheit.
Und letztlich haben diese erst in den letzten Jahren, nachdem sie auch von einigen Kritikern entdeckt wurden, die wertmäßige Anerkennung bekommen. Also, dass die Weine jetzt auch gerne im einfach segmentierten Bereich 15, 20, 30 Euro kosten. Und ich erinnere mich an Zeiten, wo sie um die 10 Euro oder um die 7 Mark gekostet haben. Und das war eigentlich mehr bedauerlich. Aber auch da haben sie überlebt. Also von dem her, ich glaube, die Überlebensfrage ist dann nicht wirklich klar zu beantworten. Aber Ich denke, um die 20.000, 25.000 Flaschen solltest du produzieren, damit es dir gut geht und du auch wirklich ein Weingut aufbauen bzw. halten kannst. Was packst du in deinen Koffer?
Ich würde nun, weil wir die ganze Zeit darüber reden, tatsächlich den Le Pen einpacken.
Wow.
Es wäre dann eine dieser jährlich produzierten 8.000 Flaschen aus 2 Hektar, wohlgemerkt. Das kann nur großartig sein. Also zumindest wäre ich wahnsinnig gespannt und ich hätte mit dir den perfekten Partner, um das Fläschchen zu entkorken und dann lange darüber zu philosophieren, ob das alles den Preis wert ist.
Habe ich auch erst zweimal in meinem Weinleben trinken dürfen. Zum einen bei einer Weinprobe, als ein sehr geschätzter Weinliebhaber seinen Keller aufgelöst hat und seine liebsten Flaschen mit seinen liebsten Sommeliers getrunken hat. Und einmal bei einer Vertikale, was auch sehr sehr ergreifend war. Aber ich selber habe da für mich eben auch den Schluss ziehen dürfen, den ich auch so oft gezogen habe. Man kann solche Weine nur genießen, wenn man sie nicht sich nicht vom Munde abspart.
Und also wenn man so eine erwerben will, quasi aus dem aktuellen Jahrgang, reden wir von? Ja,
3, 4.
Also wie Petrus letztlich so.
Ungefähr, ja.
Heidenei. Na gut, da ist die Rechnung 8.000 mal 4.000, die kommen hin dann auf dem Weingut.
Ja, aber bleibt da so viel übrig? Also die werden ja nicht mit 4.000 vom Weingut freigegeben. Also ich glaube, dass nicht die reichsten oder die wohlverdiensten Produzenten sind. Also ich glaube, andere fahren den etwas güldeneren Porsche dort in dem Gebiet. Also es ist trotzdem, glaube ich, sehr viel Leidenschaft dabei und es bleiben von den 4.000 nicht 3.000 im Weingut hängen. Aber es geht ihnen nicht schlecht, also da, sonst würden sie es nicht machen.
Ja, ich glaube auch, die kommen zurecht. Gut, was ist denn die Haltung zum Garagenwein?
Also die Haltung zum Garagenwein ist, es spricht nichts dagegen und es ist größtenteils großartig, was dort ins Leben gerufen wird, weil es eben oftmals auch junge, engagierte Menschen sind, die ihr Weingut langsam aufbauen und dann irgendwann größer werden, aber mit diesem Garagenweinbewusstsein ganz spannende, teilweise neu gedachte Qualitäten ins Leben rufen. Und es gibt ja verschiedene auch so Szenen. Also teilweise hat Israel eine totale Garagenweinszene, also wo ganz viele kleine Produzenten sind, die richtig kultige Sachen produzieren. Also es lohnt sich, losgelöst von den großen, bekannten Garagenweinproduzenten, einfach auf die kleinen, auf die Ich finde auf die, ich weiß nicht, man kann das nicht kategorisieren. Wenn ich jetzt sagen würde, die mit Herz dabei sind, würde es heißen, die Großen sind nicht mit Herz dabei, was ja gar nicht so ist. Aber da entstehen viele Nischen und viele kleine, Schätzchen.
Ja, aber bei, keine Ahnung, wenn ich jetzt mal zurück zu der Zahl von Le Pen, also 8000 Flaschen, dann du kennst ja gefühlt jeden, der bei dir eine Flasche oder eine Kiste kauft. Das ist ja bei einem großen Weingut dann schon nicht mehr machbar, da wirst du nicht jeden kennen. Also ich glaube, das ist schon, also die Herzblutgeschichte auch, es ist alles ein bisschen intimer bei diesen geringen Mengen und du beschäftigst dich auch ganz anders mit deinem Weinberg, ja, wenn du so eine Ertragssenkung vornimmst und rausschneidest und machst und tust und weißt du nicht? Also das ist.
Also ich bin ja ohnehin ein Freund dessen, das Kleine fördern und begleiten. Also da und wenn jemand die, wenn jemand es schafft, da gilt meine große Anerkennung, dieses Kleine zu wahren und zu behalten. Und sei es jetzt Le Pen mit 8000 Flaschen oder sei es, keine Ahnung, hier in Sachsen, der Zimmerling mit seinen minimalsten Produktion, die er eigentlich seit Jahrzehnten hat und nicht das Ganze multipliziert und glaubt, mehr ist besser. Da gibt's ja eben auch, ja, oder eben ein Willi Schäfer mit 30.000 Flaschen seit Jahrzehnten. Also es ist, finde ich toll und super und das gilt es zu unterstützen.
Und zu trinken. Und zu trinken. Wir sind bei 35 Minuten. Das ist eine gute Länge.
Ja. Um zum Kühlschrank zu gehen, eine Flasche Willi Schäfer aufzumachen oder eine Flasche Klaus Zimmerling oder eine Flasche Le Pen, je nachdem, wie der Tag verlief.
Und was der Geldbeutel zu hergibt.
Oder Cinecanon mit Manfred Krankel und mich auf eine neue Folge zu freuen. Oder vielleicht das große Ziel, das mit dem roten Teppich zu üben und bei den Oscars dann irgendwann zu... Ist der Ziel eines Filmschaffenden, mal zu den Oscars zu kommen?
Nein, also sicherlich ist ein Preis oder eine Ehrung immer eine tolle Angelegenheit, aber oder ich kann das für mich zumindest so nicht beantworten. Also mir, ich hab mich nie für Preisverleihungen interessiert, wo es übrigens auch, das musste ich auch lernen, meistens wird, muss man so einen Film ja auch erstmal einreichen. Ja? Also nicht der beste Film findet automatisch den Weg zu einer Preisverleihung, der muss ja auch um ja auch angemeldet werden und sowas. Und ich kenne verschiedene Produzenten, die haben wirklich da jemanden abgestellt, der sich wirklich um so um Preiseinreichungen kümmert, um dann eben zum Schluss sagen zu können, der Film hat den und den und den und den Preis bekommen. Ja.
Aber es ist gar nicht so, dass jemand als Filmscout rumgeht und sagt, okay, wir suchen alle Filme und...
Also bei den Top-Produktionen, die jetzt in einem Land stattfinden mit, keine Ahnung, so und so viel Millionen, wo dann über die Filmförderung ja jeder auch weiß, dass das stattgefunden hat, die finden wahrscheinlich automatisch den Weg, aber gerade so in diesem Doc-Film-Sektor oder wenn da jemand irgendwas rausfindet, also so im Investigativen und so weiter, da gibt's ja ganz viele verschiedene auch Journalismuspreise etc., da muss man das schon einreichen. Ja, da ist nicht gesagt, dass der gute Film automatisch den Weg aufs oberste Treppchen findet. Aber das nur hinten raus zum Abschluss. Wir hören uns bald wieder, nachdem bald wir wieder in den Kühlschrank Tagen, geleert also, haben und noch unsere letzten Moves für den roten Teppich geübt haben.
Dann darf ich vielleicht nochmal, also unseren Rhythmus nochmal erwähnen, weil du gerade sagst, wir hören uns in Kürze wieder. Also 2:12:22 ist eigentlich so
unser das goldene Rhythmus. Der zweite, Podcast.
Genau, unser Rhythmus.
Der 12. und der 22. Monat, das sind unsere Tage.
Jawohl, und wer sich das nicht unbedingt in den Kalender eintragen möchte, da hilft immer abonnieren, kommentieren, bewerten, unseren Applaus sozusagen für unser Gewafel.
Und ich sage schon mal danke und auch danke für jede Kritik, die es anzunehmen gilt. Also, bis
sehr gerne. Später. Und dann in diesem Sinne, bis bald.
Tschüss.